Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit der Bestattung Himmelblau entstanden.
So, herzlich willkommen bei Negroni Nights.
Hallo Isabel.
Hallo Lukas, und wir haben heute einen Gast bei uns. Wir haben ja jetzt letztens schon angekündigt, dass wir jetzt immer wieder Gäste haben.
Wir müssen das vermehrt machen, glaube ich, gell?
Ja.
Ich glaube, die Leute wollen das an. Das ist irgendwie, das lockert das Ganze auf, und ich meine, sonst schauen wir mal, ja.
Und wir reden mit unserem Gast. Der Lukas stellt ihn jetzt gleich vor, aber wir reden mit unserem Gast über etwas. Ja, wie soll man das sagen?
Ist immer so ungewohnt, gell? Man ist das überhaupt nicht gewohnt, weil dass wir Dritte bei uns am Tisch sitzen haben. Wo, sag einmal, Isabel, wo wir jetzt eigentlich sitzen vorher?
Stell ich jetzt einmal vor. Also wir werden heute über den Tod unter anderem reden. Und bei uns ist der Jakob ein Freund von uns,
ja,
den wir schon sehr lange kennen. Und
aus dem Urlaub haben wir zufällig kennengelernt,
ja,
eigentlich, gell? Vor vielen, vielen Jahren im Italienurlaub.
Und
ja,
der Jakob ist Bestatter, kann ich das so sagen?
Ja, also hallo Lukas, hallo Isabel, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei der Bestattung Himmelblau.
Mhm.
Freut mich sehr. Wir waren ja gemeinsam im Kino. Ihr habt es ja mal angekündigt. Ihr habt ja gesagt, dass ihr gerne vorbeikommt. Und ich habe das gerne angenommen und euch hier eingeladen und freue mich, dass ihr da seid.
Und jetzt sitzen wir da, und zwar im 19. Bezirk in der Billrothstraße.
Ich fahre da so oft vorbei.
Ja, aber jetzt erklär mal, wo wir da sitzen, weil ich finde das ja, wir haben ja jetzt keinen Videopodcast, daher müssen wir das jetzt sehr visuell sehr gut darstellen.
Ja, ja.
Nee, auf der linken Seite von mir,
also von deiner Seite, ja,
von meiner Seite, sind neben Attersee, Wienerwald, Stubai, Hochkönig und Kahlenberg, und zwar unterschiedliche Särge.
Ja.
Und vor und hinter mir sind Urnen mit dem Namen Wiese, Rose, was ist hinter mir?
Ja, wirklich schöne Namen, finde ich. Ich sehe da die Margrite, Samosa, Kastanie. Das ist, gibt es eine gewisse Logik hinter den Namen, oder ist das so, wie sie sich...
Es gibt eine Logik, die immer wieder gewechselt hat. Es hängt vom Lieferanten ab, der die Särge bringt. Wie ihr seht, die Särge haben Namen von Orten in Österreich.
Mhm.
Und die Urnen sind von vielen verschiedenen Herstellern. Die sind, haben entweder Blumennamen oder etwas, was
also
nicht gepasst.
Ich würde auf jeden Fall den Attersee nehmen. Also dieser Attersee-Sarg, ich habe ja vorher schon kurz, wir haben vorher drüber gesprochen, ich weiß nicht, ob Sie alle Indiana Jones gesehen haben, diese Szene mit dem Kelch. Also es ist ja dann gerade, wenn er sagt, okay, er will wissen, also diese drei zum Schluss, also die Szene, wo er diese drei Dinge, diese Hürden übernehmen muss, und dann sagt er, die letzte Hürde ist, er muss den Kelch vom Jesus identifizieren. Da sind mehrere Kelche aufgebahrt, und es gibt einen, den wirklich luxuriösen, prunkvollen, und dann gibt es aber den ganz einfachen, archaischen Holz.
Nee, man sagt so ein Bettelkelch.
Der Kelch eines Zimmermanns. Und
ja,
Mich hat ein bisschen so dieses archaische, mein Lieblingswort, an den Attersee-Sarg erinnert. Also den finde ich sehr. Also wenn es mich einmal trifft,
es wird dich treffen.
Aber damit machst du den ersten wichtigen Schritt, Lukas, tatsächlich.
Ja. Also
das ist wirklich das Thema, sich da Gedanken machen, das irgendwo festzuhalten. Und ich weiß nicht, wie oft du das schon besprochen hast mit Isabel. Ja, das ist wirklich, vielleicht reden wir drüber nachher noch.
Ja,
ich würde jetzt einmal vorschlagen, der Jakob erklärt einmal, du erzählst einmal ein bisschen auch über die Bestattung Himmelblau. Ich finde den Namen ein Wahnsinn. Wirklich,
also das ist echt gut.
So ein toller Namen. Und eben für mich kommt gleich das erste Gefühl dazu. Es ist eben nicht irgendwie dunkel und trist und negativ, sondern es ist genau das Gegenteil, was man mit diesem Namen identifiziert. Und die zweite Frage ist, wie ist es dazu gekommen? War das ein Kindheitstraum, oder bist du?
Es ist nur immer ein Traum. Es ist ein lebenslanger Traum.
Nein, es würde mir jetzt wirklich einmal, vielleicht erzählst du
also
einmal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist.
Fange ich vielleicht mit der zweiten Frage an. Nein, es war kein Kindheitstraum. Eigentlich wollte ich immer Arzt werden. Also ich habe schon, seit ich 5 war, der Papi war Arzt. Ich habe auch überlegt, Medizin zu studieren. Bin dann zum Bundesheer, war dort im Heeresspital. Und das war total traurig dort, weil dort waren lauter junge Ärzte oder Medizinstudenten.
Mhm.
Und die haben eigentlich schon jahrelang auf den Turnus gewartet, Und ich habe mir dann gedacht, das ist nichts für mich. Ich möchte nicht so lange in eine Ausbildung gehen und dann unsicher sein, ob ich einen Platz bekomme, ob ich das mache. Habe mich dann aber tatsächlich erst am Weg hin zum Inskribieren. Ich habe dem Papa noch gesagt, in der Früh, ich inskribiere Medizin. Und mich hat mein bester Freund damals überredet, Wirtschaftsinformatik stattdessen zu studieren. Und bin dann nach Hause gekommen und habe gesagt, ich bin jetzt doch kein Arzt.
Falsche Straßenbahnstation. Ich bin doch nicht.
Und ja, war Wirtschaftsinformatiker. Das
was Informatik. Hat er gesagt?
Ne, du, er war überrascht, ja, sagen wir so. Ich meine, er war jetzt nicht todtraurig oder so, aber er war überrascht. Also dann gab es später noch Wendungen, die ihn auch wieder überrascht haben. Also da dürfte ich konstant gewesen sein. Habe Wirtschaftsinformatik gemacht.
Auf der TU oder wo?
TU und Hauptuniversität.
Mhm, okay, ja.
Und bin dann gleich nach der Uni, habe ich mich mit Freunden selbstständig gemacht. Wir haben eine Unternehmensberatung gegründet.
Ja.
Also es war wirklich, ich habe keinen Beruf gehabt als Angestellter.
Also du hast nie quasi in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet, sondern du hast gleich, aber war das so ein innerer Wunsch, dass du sagst, ich will Unternehmer werden?
Überhaupt nicht. Es war ein Glück, ich habe einen Sommerjob gehabt und habe dort den Clemens kennengelernt. Der war mit uns damals im Kino, ihr kennt ihn.
Ja.
Und der hat mich dann angerufen, ich bin dann zurück auf die Uni und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig mit zwei Freunden, willst du da nicht mitmachen? Ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich bin euch jetzt schon länger auf der Tasche gelegen, wird sie es noch ausgehen, 1-2 Jahre vielleicht. Bin dann Unternehmensberater geworden, wir haben gemacht Einkaufsoptimierung, war spannend und lustig und sogar relativ erfolgreich. Das Einzige, was wir nicht geschafft haben, ist zu wachsen. Und wenn du dann jung bist, dann bist du 25, 26. Du bist
halt mehr, größer.
Wirst du größer werden, ja, aber du kannst, ich habe mir schwer getan, ein Projekt zu verkaufen.
Dienstleistung ist ja da schwierig, oder so in so einem Setting wahrscheinlich und so.
Ja, es ist gar nicht so schwierig. Ich glaube schon, dass wir gut waren, aber es war das Schwierige, war unser Alter tatsächlich, den Geschäftsführern, Einkaufsleitern zu verkaufen, was wir machen.
Verstehe.
Und dann noch einen Jüngeren dann hinschicken. Ja, dann kommt der 26-jährige Bursch auf dem Projekt, sagt, der kann es besser. Schickt einen Jüngeren, geht nicht.
Ja, verstehe.
Ältere haben wir kaum gefunden. Das heißt, wir haben irgendwie einen Deckel gehabt. Das war unsere Zeit. Und haben dann nach einigen anderen Versuchen in der Startup-Szene zu investieren, haben wir gesagt, okay, wir haben es einmal was gegründet, halb erfolgreich, machen wir nochmal was Neues und haben Ideen gesammelt.
Jetzt bin ich gespannt.
Und eine Idee, relativ früh sogar, der Georg, der andere Partner von mir, hat die Bestattung auf einmal vorgeschlagen.
Aber wie? Finde ich total. Also, mit der
Wir waren zu dritt. Wir waren damals zu viert bei der Entscheidungsfindung Und beim jeden Freitag haben wir Ideen gebracht, was wir machen könnten. Und die Bestattung war wirklich am ersten Freitag, glaube ich, schon da. Und wir haben damals gesagt, na, das ist nichts. Das will ich nicht machen. Der Georg selber war auch nicht ganz überzeugt. Wir haben uns mehrere andere Ideen dann angeschaut. Ich glaube, fast 100. Und am Ende haben wir dann irgendwann begonnen, alte Ideen wieder rauszuholen aus der Lade.
Also gut, so eine zweite Schleife und schauen.
Dritte Schleife.
Das ist immer gut.
Ist gut. Und dann ist die Bestattung immer weiter raufgerutscht, aus verschiedenen Gründen.
Weil man sagt, es sterben, also das ist quasi sicher, es sterben immer Leute.
Naja, es war, vor allem war es das de facto ein Monopol der Stadt Wien, das es noch gegeben hat. Stimmt. Also der Markt war schon länger
liberal. Also es gibt eigentlich, oder es gab bis für euch, gibt's, wenn man jetzt in Wien stirbt,
Es gab dann die paar Jahre vor uns, gab es auch schon private
Bestatter,
die waren dann aufgekauft von der Stadt. Ja. Dann gibt es kleine andere, die das gemacht haben. Wir haben gesagt, da ist vielleicht ein Platz.
Also kann man prinzipiell sagen, jetzt als Laie, dass Bestattung oft sehr staatlich, also das ist etwas, was bei großen Unternehmen, oder wie kannst du es am Laien jetzt sagen, ist das jetzt, wenn jetzt in Niederösterreich oder in Vorarlberg, ist das immer gleich oder ist das sehr fragmentiert?
Es ist total fragmentiert. Okay. Es gibt auch in jedem Bundesland andere Gesetze. Es ist überall ein bisschen anders. Wir sind ja auch in Deutschland tätig. Das ist auch wieder ganz anders, was die Ausbildung betrifft, was die Meisterprüfung betrifft. Du musst da sehr anpassungsfähig sein. Aber es war eben Wien speziell als große Stadt mit einem de facto Monopol.
Verstehe.
War ein Punkt, wo man reingreifen konnte und wir das auch wollten. Gut, also dann haben wir die Idee besser gefunden und haben gedacht, kann ich das machen? Ich bin dann einen Tag nach Tirol gefahren, bin dort bei einem Bestatter mitgefahren, gemeinsam mit Georg. Komplettes Programm.
Und das, also quasi wie ein Praktikum, so ein Tagespraktikum.
Ja, genau, Schnuppertag.
Schnuppertag.
Machen die Leute jetzt bei uns auch noch, wenn sie anfangen. Und du, das ging technisch. Ich bin dann ins Klinikum in Innsbruck rein und wir haben einen Verstorbenen abgeholt aus der Kühlkammer, wie du das kennst aus dem Film. In den Sarg, also zuerst angezogen, in den Sarg gegeben. Das hat alles, technisch ist das gut gegangen. Mhm. Aber ich habe Albträume bekommen in der Nacht und ich bin dann zurück.
Weil?
Naja, mein schöner Freund ist ja
besser. Das war, also der Bestatter dort, der hat mir beigebracht, wir sprechen den Verstorbenen immer beim Vornamen an. Also das war der Ludwig, kann ich mich ganz genau erinnern. Und der Ludwig war circa 80, den konnte ich anziehen und alles war alles gut. Nur in der Nacht hat er begonnen zu reden mit mir, wie bei Six Feet Under. Also da habe ich dann die Träume bekommen. Und habe gesagt, also noch dem Georg beim Zurückfahren, du, das wird nichts. Also ich kann da gern investieren und wirtschaftlich unterstützen und ich mache die Projekte weiter und du machst.
Nicht an der Front.
Aber nicht an der Front, kommt nicht in Frage. Und bin dann, aber ein paar Wochen später, also der Georg hat es dann aufgemacht und ich bin ein paar Wochen später, bin ich dann gekommen ins Büro, ihn zu unterstützen, weil er hat eine Aufnahme gehabt und gesagt, wenn das Telefon nochmal läutet, dann muss ich da sein. Wir haben ja sonst keine Mitarbeiter gehabt. Ja. Und da habe ich dann entdeckt, wie toll der Job ist, weil dann kommst du auf einmal in Kundenkontakt mit den Hinterbliebenen und bin dort ins Reden gekommen, ins Planen mit denen und habe dort unglaubliche Sachen erlebt und Erfahrungen gemacht. Also eine Dankbarkeit, die du bekommst von den Kunden, die du bei einer Unternehmensberatung oder bei anderen Sachen, die du dir
also vorstellen kannst. Also du bist ja da in einer Schnittstelle von einer Lebenssituation, das ist ja nur ein Vergleich mit Geburt eigentlich.
Ja,
das ist
ja genau.
Nur, also du bist in einer höchst fragilen, emotionalen Lebenssituation. Ja. Deswegen wahrscheinlich beschäftigen sich ja so wenige der Leute. Also wir reden ja im Podcast öfter drüber, dass ich glaube, oft diese Angst vor dem Tod, also dass unsere ganze Beschäftigung mit Geld, mit Erfolg, mit allen, wie soll man sagen, weltlichen Werten, die wir haben, das ist ja eigentlich nur eine Flucht vor dieser Vergänglichkeit, glaube ich. Ja, das ist alles nur, weil dieses Bewusstmachen, dass es so ist und das für alle von uns so ist, das macht ja Angst. Das macht einfach extrem viel Angst, glaube ich, oder?
Ja, also dass es ein Bewusstmachen geben muss, ist ja eigentlich absurd.
Ist absurd.
Das wissen wir ja alle, dass das
aber
passiert.
Trotzdem,
aber es ist einfach ein Wegdrängen und ein ins Bewusstsein holen. Ja, wiederholen.
Ja, obwohl ich glaube schon, das ist natürlich in unserer Kultur besonders ein Wegdrängen ist. In anderen Kulturen wird der Tod ja viel mehr gefeiert, viel mehr. Oder sehe ich das falsch? Weil du jetzt so schaust, ja.
Ich glaube, dass Wien schon eine besondere Bestattungskultur hat.
Also,
da gibt es ja diese Ausdrücke, da die schöne Leiche und so.
Ja.
Also, es ist Wien schon mit Zentralfriedhof und alles. Also da ist schon viel Kultur.
Hast du recht.
Das ist jetzt UNESCO-Weltkulturerbe, glaube ich, die Bestattungskultur in Österreich.
Okay.
Also das ist schon berühmt. Aber natürlich gibt es andere Länder, wo das viel auffälliger gefeiert wird.
Oder halt mehr im Teil des Lebens vielleicht ist.
Naja, oder vielleicht, ich glaube, das ist eher
Wahrnehmung,
du meinst jetzt so bunter wahrscheinlich, oder? Oder so positiver besetzt.
Nein, ich finde eher, das ist ein Teil, das ist einfach dazugehört. Bei uns ist das.
Ja, aber trotzdem ist das Sterben in der Regel halt immer ein bisschen traurig, also nicht ein bisschen, sondern es ist traurig, ja, und es ist natürlich schier.
Ja.
Und
das finde ich nicht.
Also gut,
finde ich lustigerweise nicht, ja, und das ist, natürlich ist es traurig, aber es ist in so vielen Fällen vorhersehbar, ja, und dass du einfach erwarten kannst schon, ja. Wo du sagst, das gehört dazu. Natürlich ist es todtraurig und alles für die Hinterbliebenen und furchtbar. Aber an und für sich ist der Prozess des Sterbens und nicht schrecklich. Na,
vielleicht ist das Problem, weißt du, haben wir schon mal öfter gesagt, je weniger du mit den Dingen beschäftigst, je weiter entfernt sie sind, desto angstbehafteter ist man natürlich auch oft. Überleg, also diese Komfortzone verlassen, sich mit einer Sache zu beschäftigen. Sobald du dann merkst, du beschäftigst dich mit dem, überleg dir, wenn du das erste Mal im Ausland bist oder so und du bist alleine, du fliegst alleine.
Aber wohin. Wenn du das erste Mal stirbst, geht's nicht. Weil dann
ich will darauf hinaus, dass du dich damit beschäftigst. Ich extrem viel mit dem Tod, ja. Und ich hoffe, es dauert nur natürlich, aber ich versuche mir jeden Tag dieses Umstands bewusst zu machen. Und ich glaube, dass das
Kann ich eine aktuelle Situation, die mir vorgestern passiert ist.
Ja,
und
was kommt
das war wirklich, also ich habe eine kleine Panikattacke gehabt. Du hast es
gar nicht gesagt.
Nein, ich habe da nichts gesagt.
In Paris, oder wo?
Es war im Flieger nach Paris.
Ja.
Wir sind im Flugzeug gesessen und ich habe ein Riesenproblem oft, wenn der Lukas und ich zu zweit etwas machen, weil ich die totale Angst habe, in dem Fall jetzt, dass die Maschine dann abstürzt und wir beide sterben. Und im zweiten, also im zweiten
Flug. Das ist das, was du festgegriffen hast.
Es war der Rückflug.
Ich rede
vom Hinflug.
Ah, okay.
Weil mir im gleichen, also dann sitze ich da und habe mir gedacht, okay, wenn wir jetzt abstürzen, wir haben das nicht mit den Kindern geregelt. Ja. Wer kriegt die Kinder? So, wir haben das nicht geregelt. Dann denke ich weiter nach, okay, was passiert da? Ich bin nicht einmal erkundigt, was da automatisch passiert. Geht das dann zu den Großeltern, zu welchen Großeltern? Ich will aber gern, dass die in Wien bleiben und so weiter. Ich habe 100.000 Gedanken gehabt und habe mir dann im zweiten Schritt, habe ich mich dann wieder über mich selbst geärgert, dass wir das überhaupt noch nie, also wir haben diese Dinge nicht besprochen.
Ja.
Und wir kommen valide. Da jetzt auch gleich zu dem Schritt, wenn jemand stirbt. Haben wir jemals drüber geredet? Ich habe nicht einmal mit meiner Mama noch drüber geredet. Jetzt natürlich nicht, dass sie bald stirbt, aber was sie möchte. Will sie einen Sarg? Will sie
wie ist das? Wir sind wahrscheinlich nicht die Ausnahme, sondern die Regel, oder?
Ihr seid die Regel. Ich habe selber mit der Millie, das ist meine Frau, die kennt sie auch sehr spät erst drüber geredet. Da habe ich das schon ein paar Jahre gemacht. Ja. Ja. Und das ist, jeder hat seine Vorstellung, was er möchte. Der eine möchte in eine Urne, der andere sagt, ich möchte ein Erdgrab gerne. Dann gibt es eine Naturbestattung. Und man kommt sehr leicht in das Muster rein, dass man denkt, was ich will, ist für den anderen auch das Schönste. Mhm. Aber jetzt stirbt deine Mutter und du hast vielleicht zwei Geschwister und dann gibt's drei Ideen.
Ja.
Und das führt zu unnötigen Diskussionen unter den Kindern in Wahrheit. Ja, weil die beginnen, die Mama wollte sicher das, nein das, oder mir hat sie das einmal gesagt, aber stimmt das oder nicht? Das macht's total schwer, ja, weil es gibt einfach sehr viele Möglichkeiten. Und wenn man nie drüber geredet hat, wenn man es nie aufgeschrieben hat, ist es schwierig für die Hinterbliebenen. Ja. Und es nimmt ihnen dann auch oft Zeit, wirklich Trauerarbeit zu machen. Weil die kommen dann in eine Unsicherheit, im schlimmsten Fall in einen Streit, wo sie einfach nicht wissen, was richtig ist. Ja,
mein Papa ist ja leider auch verstorben vor 10 Jahren und
man muss jetzt
auch sagen, das war jetzt nicht total unerwartet, weil der hat eine schwere Krebserkrankung gehabt und wir waren dann irgendwie so überrascht, dass wir auf einmal beim Bestatter gesessen sind. Wir beide kann ich das jetzt kurz sagen? Du warst gar nicht dabei.
Ich
bin mit der Mama dort gesessen und war so überfordert und es war auch keine, muss ich jetzt ehrlich sagen, keine positive
Erfahrung,
weil mir hat eigentlich nichts gefallen. Es war alles so lieblos und schier und Ding. Und dann habe ich mich so über mich geärgert, dass ich mir gedacht habe, okay, das hätte man eigentlich schon im Vorhinein sich damit beschäftigen können, ein bisschen zumindest.
Das ist genau der Punkt, ja. Und du warst wahrscheinlich nicht bei uns damals.
In Kärnten.
Ja, noch nicht.
Ja, aber das wird sich hoffentlich bald ändern.
Aber was es einfach ist, dass du sagst, keiner macht dieses Gespräch mit dem Bestatter gern. Ja, das ist natürlich eine ungute Situation. Aber wenn du die hast, ja, und du hast irgendwie, du sagst, du hast dich auf deinen Vater, habt ihr euch vorbereiten können oder habt ihr gewusst, dass das passiert? Und das weiß man Wochen, vielleicht Monate. Mhm. Und dann kommt der traurige Tag. Ja, dann geht ja noch einmal ein Schleier zu.
Ja,
dann
richtig.
Bist du auf einmal in einem Tunnel drin und auf einmal muss es losgehen. Ja, und dann sagen alle, das Begräbnis soll in 2 Wochen sein. Ja. Und der Nächste sagt, aber ich habe den Sommerurlaub schon geplant oder was auch immer dann da für begrenzende Gedanken kommen. Und dann kommst du zum Bestatter. Der hat dann entweder Standardpakete, wie das manche Bestatter haben, oder wir sitzen mit dir und machen ein individuelles Begräbnis aus, um dann einen schönen Abschiedsmoment zu generieren. Aber das Gespräch dauert 2 Stunden. Stunden hast du dann von uns einen Kostenvorschlag, was es kosten wird. Und wir haben da den Großteil der Sachen geplant. Und das Ganze soll in 2 Wochen sein. Wie viele Leute haben denn da noch Lust, mit einem anderen Bestatter darüber zu reden? Ja? Und wenn man jetzt denkt, was die Kosten sind für so ein Begräbnis, das sind doch einige tausend Euro.
Ja.
Für jeden Fernseher, den ich mir kaufe, für jeden Urlaub, den ich mache. Wenn das
zwischen
1.000 und 3.000 Euro ist, bin ich ein paar Stunden im Internet, wo ich das vergleiche auf Geizhals oder auf irgendwelchen Portalen und anschaue. Und dann bei Bestatter gehe ich dorthin, wo es halt dann gerade am nächsten ist. Ist das gescheit? Das
stimmt.
Nein, eigentlich. Und wenn ich dieses Gespräch vorher mache, ja, das ist ja nichts anderes. Ja, der macht dieses Gespräch, wir machen das Gespräch mit dir, wie das Begräbnis von deinem Vater sein könnte. Ja, vielleicht macht er das selber, wenn er dann das noch kann oder will. Wenn
das wäre eigentlich Idealfall, oder?
Naja,
oder
das ist nicht, du kannst nicht sagen, ob das Idealfall ist oder nicht, weil es ist so individuell.
Nein, manche wollen das vielleicht sich gar nicht damit beschäftigen in der Situation.
Mir erinnert sehr an die Koloskopie, muss ich sagen. Nein, weil es ist dieses, aber
die Vollnarkose.
Die Vollnarkose, das Propofol. Ja, das ein
also weil
erinnern.
Du dich nicht damit beschäftigen wolltest.
Das ist total. Ich glaube, das geht mir total viel zu Isabel. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Einfach machen, oder? Ich meine, das weiß ich nicht, wann es aus ist, und es ist.
Und das ist das, was ich sage. Es gibt,
du musst es jetzt in die Hand, nein.
Und du kannst es immer wegschieben, aber du musst es einmal
ja,
machen.
Ja, aber ich muss jetzt etwas sagen.
Du musst es in die Hand nehmen wieder. Isabel, wirklich, mach das aus.
Aber jetzt, nein. Das Gute ist, seit ich mich jetzt ein bisschen auf dieses Gespräch vorbereitet habe, ihr habt's da ja, das liegt jetzt da vor mir, eine Broschüre, wunderschön gemacht. Das sind Themen, Lukas. Es steht, Vorsorge ist Fürsorge für sich und seine Angehörigen. Und das ist ein Leitfaden.
Okay.
Und das ist so, so übersichtlich und so, also alle Themen werden hier besprochen. Und was ich so wirklich extrem berührend gefunden habe, das sind zwei Seiten, ihr emotionales Vermächtnis. Und dann kannst du bei meine Bestattungsvorsorge ist ein Fragebogen, zum Beispiel.
Musst du deine Präferenzen auswählen,
hast du? Ich möchte eine Trauerfeier, zum Beispiel im größeren Kreis mit Trauergästen, im kleinen Kreis oder gar keine. Mit Priester oder einen Trauerredner, bla, bla. Es wird alles, also das ist ein Wahnsinn. Musik, Live-Musik.
Ich kann mir das schon vorstellen, also Art, was du gesagt hast, dass das da wirklich zu Diskussionen führt im Nachhinein. Dass du leider, dass du sehr, gerade bei Kindern oder so, sagst du, die Mama hätte es eigentlich gern so. Und
naja, wenn du als Kind, wenn das passiert, oder als 20-Jähriger und deine Eltern sterben jung, dann warst du ja im Zweifel noch nie bei einem Begräbnis. Also ich habe noch nie gesehen. Vielleicht gibt es so eine Familie, die dann hoffentlich helfen kann. Aber das ist es, dieses Thema Vorsorge. Ja. Das wollte ich vorher gerade sagen. Du musst nicht immer dran denken und dir das jeden Tag neu denken und wie soll das sein. Ja? Aber wenn du dann in so eine Situation kommst wie: Du steigst ins Flugzeug, jedes Mal Autofahren ist wahrscheinlich gefährlicher als Fliegen. Aber wenn du weißt, du hast so eine Vorsorge gemacht, ja, da geht's einmal, das erste ist einmal die inhaltliche Vorsorge, ja. Das ist dieser Katalog, oder diese Broschüre, wo du einfach die Standpunkte, die dir wichtig sind, festlegst, ja. Ich will eine Erdbestattung und ich möchte gerne am Zentralfriedhof beigesetzt werden, und dort gibt es zwei Gräber, ich möchte gerne ins Grab väterlicherseits, was auch immer du dir vorstellst, wenn du das sagst. Du möchtest, wie du vorgelesen hast, diese Musik, du möchtest, wenn er noch lebt, dann haben diesen Priester. Aber du kannst dir einfach ein paar Sachen von der Seele schreiben, ja, und kannst einfach sagen, okay, das habe ich jetzt gemacht, und dann wenn du das kannst du dann, der nächste Schritt ist, dass du das Ganze bei uns im Büro machst.
Ja, du kannst es ja direkt, das muss man sich so vorstellen, das kann man ausfüllen, da steht auch, also das ist auch, finde ich total nett, da kannst auch, was ist ihre erste, älteste und lebendigste Erinnerung? Was war ihr erstbezahlter Job? Wie war ihre Schulzeit? Wer war ihre erste große Liebe? Oder bleibt das ein Geheimnis? Also das ist quasi unter dem Titel mein emotionales Vermächtnis.
Das ist ganz cool. Wichtig, und das ist, was wir den Leuten auch sagen. Ja, schreibt ein Kochrezept auf.
Das
sind einfach Sachen, die dann da bleiben.
Das ist cool.
Und dass du das dann einmal hast.
Du, und weil das dann eben dieser Sterbereport, das habt ihr auch gemacht, ist das eurer?
Ja, das ist unsere, das ist schon jetzt 1,5 Jahre alt. Da haben wir eine große Studie gemacht, wo wir uns genau mit diesem Thema Tod, Sterben beschäftigt haben.
Okay, cool. Also euch gibt es jetzt seit 10 Jahren, gell?
Nein, seit 13.
Seit 13? Entschuldigung, 10 Jahre
Jubiläum.
Okay.
So, jetzt aber mal eine prinzipielle Frage auch, was ist eigentlich, weil da kenne ich mich eben null aus und vielleicht interessiert das ja einige.
Ja.
Was ist denn jetzt so eigentlich so State of the Art jetzt in Anführungszeichen, bei einer Bestattung. Gibt es da jetzt, also gibt es da einen Trend? Gibt's da
irgendwie, mich würde interessieren, ob sich das verändert hat,
diese 13 Jahre. Genau, in diesen 13 Jahren.
Es hat sich schon geändert. Ja, wir haben ja diese Pandemie gehabt.
Ja.
Da hat es einen deutlichen Trend gegeben. Also jetzt seit Corona ist es das erste Mal so, dass Feuerbestattung konstant ist in Wien vor der Erdbestattung. Mhm. Da gibt es wohl Teile in Österreich, wo das schon länger so ist. Das war aber hier in der Stadt nicht so.
Also es werden mehr Feuerbestattungen als Erdbestattungen durchgeführt.
Es ist relativ knapp, aber es war so, wie wir begonnen haben, war es so 70-30 für die Erdbestattung. Und jetzt ist es so 50% ist circa die
Feuerbestattung. Aber würdest du machen, Lukas?
Feuerbestattung.
Ja, ich auch. Du, Jakob?
Ich würde eine Erdbestattung machen, aber ich bin noch überredbar, weil das bei uns in der Familie immer so war, ja, weil ich weiß es nicht. Ich habe Angst vor Feuer.
Okay, ja, nein, ich habe Angst vor Feuer. Ich habe zum Beispiel Angst vor Würmer. So, dass du quasi immer diesen Gedanken, ich weiß, aber deshalb finde ich das Feuer, finde ich irgendwie mit Asche, kann man eigentlich, ist es das erlaubt, dass man die Asche irgendwo hinstreuen kann? Oder?
Gibt's in Graz, gibt's eine Wiese, wo du das machen darfst?
Aber nur auf einer Wiese.
Okay. Also in Österreich ist es nicht erlaubt.
Aber im Wörthersee?
Nein. Aber es gibt ein paar, in die Donau kannst du es an bestimmten Stellen kannst du machen, da gibt es so ein Wasserburg.
Aber dürft ihr einen Teil von der Asche in den Wörthersee?
Du kannst einen Teil der Asche mitnehmen, aber den solltest du auch zu Hause verwahren. Ja. Wird jetzt bei der kleinen Asche wird wahrscheinlich keiner nachschauen kommen, wenn man ehrlich ist. Du kannst sogar die ganze Urne mitnehmen nach Hause. Ja. Dann bekommst du, die wird im Krematorium, wird die Aschekapsel, die da drinnen ist.
Bald jetzt, glaube ich, oder? Meine Omi, die ist jetzt 100 Jahre verstorben, oder? Nein,
doch nicht. Ah, die ist schon in einer Urne, aber die Urne ist am Friedhof.
Ah ja, stimmt. Die ist am Friedhof.
Du darfst die ganze Urne zu Hause aufbewahren.
Dann bekommst du eine Genehmigung von der Gemeinde, dass du sie zu Hause aufbewahrst, aber die muss versiegelt bleiben und die muss dort an dem Standort stehen, wo du.
Du, und wenn ich an Friedhof, also ich meine, das ist, wie gibt es jetzt Friedhof, ich kann ja nicht einfach überall jemanden begraben, oder? Das ist ja auch wahrscheinlich reguliert, würde ich einmal
ausgehen. Du hast einen Platz.
Du kannst ja nicht am Wörthersee, weil dort die grüne Wiesen dir gefällt, ein Begräbnis machen, oder?
Also es ist Friedhof. Ist ein Thema, damals, wie die Bestattung liberalisiert wurde, das war gleichzeitig mit Strom und mit der Bahn. Beim Strom gibt es Strom und Netz, bei der Bahn gibt es Bahn und Schiene und es gibt bei der Bestattung gibt es Bestattung und Friedhöfe.
Okay.
Und immer die Infrastruktur bleibt eigentlich in staatlicher Hand. Und das ist jetzt bei den Friedhöfen auch so. Bei den Friedhöfen hat sich nur ein bisschen was geändert. Da gibt es jetzt im Vormarsch diese Friedwälder, Naturbestattungen, wo du die Urne beisetzt in einem Wald.
Und da kann ich auch nicht jeden Wald nehmen, oder?
Nein, da kannst du nicht jeden Wald nehmen. Da gibt's designierte Plätze dafür, designierte Wälder, wo du das machen kannst. Das ist einer hier am Kahlenberg. Da gibt's mehrere um Wien herum, in ganz Österreich sehr viele. Und das ist einfach für eine ganz neue Bestattungsart, wo du sagst, du hast keine Grabpflege, sondern die übernimmt die Natur für dich. Und das ist für viele Leute. Das ist
eine schöne Vorstellung irgendwie.
Und du zahlst, musst du da was
für du den zahlst Platz einmal, zahlen? Zahlst du für den Baum, zahlst du ein Geld, und dann hast du aber nicht so wie am Friedhof, wo du das Grab mietest, jeweils für 10 Jahre. Hast du keine Kosten mehr erstens für Grabpflege, weil das darfst du gar nicht machen.
Okay.
Und zweitens für die Grabverlängerung.
Gibt's noch jemanden, der sagt, ich mache einen Friedhof? Also gibt's quasi neue
Friedhöfe? Ist das ja ein Platz, oder? Ja.
Wir haben mehr als genug Platz für.
Aha, also an Platz scheitert's nicht.
Nein, also ich glaube, der Zentralfriedhof wurde ja gebaut, da hat man noch gedacht, dass Wien eine 5 Millionen Einwohnerstadt wird.
Ah, okay.
Und ist riesig. Und es gibt auf jedem Friedhof in Wien ausreichend Plätze.
Okay, das hätte ich komplett diametral anders eingeschätzt. Ich bin sicher schon öfter in meinem Leben, in den letzten 40 Jahren habe ich daran gedacht und mir gedacht, wie geht sich das vom Platz her aus? Es sterben doch extrem viele Menschen. Das kann doch irgendwie, da braucht man doch mehr
Fläche. Nein, also du kannst diese Gräber ja dann nach einer gewissen Zeit auch wieder verwenden. Auch wenn sie die eigene Familie sind. Du kannst die Särge zusammenlegen.
Wie?
Das nennt man Exhumierung.
Ja.
Da kommt dann der Totengräber.
Ja.
und kommt mit einem neuen Sarg, grabt in die Erde hinein, nimmt dort die 2, 3 Särge, die schon drinnen liegen, nimmt dort die sterblichen Überreste, die noch da sind.
Und legt alles zusammen in den Grab.
Legt die in den neuen Sarg. Ja. Diesen neuen Sarg kannst du dann entweder kremieren oder du setzt diesen Sarg bei. Es ist so, in den meisten Erdgräbern, da hast du klassischerweise Platz für 4 Särge. Mhm. Und das ist oft so, wenn man den dritten Sarg beisetzt oder den vierten Sarg, dass man die anderen zusammenlegt. Das sind meistens die Dauer von 1, 2 Generationen, wo man uns sagt.
Wir haben das, glaube ich, weil wir haben ja
bei euch in Kärnten,
ein großes Familiengrab.
Isabella hat wirklich ein wunderschönes Grab.
Wir haben nicht ein Grab, wir haben eine Gruft. Sagt man das
ja, auf der Erde? Ja, ja.
Gruft?
Ja, ja, genau.
Mit so einem,
es ist gemauert.
Steinmetz.
Es ist gemauert.
Es ist gemauert.
Das, mit, das machst du auch.
Blick auf den Wörthersee, gell?
Mit wunderschön.
Also wirklich wunderschön. Also echt Jackpot.
Ja.
Ja, Jackpot, ja.
Also, der Papa schaut direkt
nicht
auf den See eigentlich.
Ja, der Papa hat das gut erwischt, muss ich sagen, ja.
Also, der schaut direkt auf den See.
Ja, also da gibt's super, super schöne Friedhöfe in Österreich. Ja. Also die liegen an tollen Orten. Das ist in Gmunden, das Familiengrab ist auch ein Wahnsinn. Am Braunsee direkt.
Ja, wunderschön. Du, andere Frage. Ist das jetzt, du hast ja einen anderen Background, ist das Bestattung, ist das ein Bestatter zu werden, ist das sehr reglementiert? Es gibt ja formal Hürden, Ausbildung, irgendwie Sachen, oder?
Ich hoffe schon.
Ist das
schon eine Ausbildung machen?
Na, es ist in Österreich, gibt es eine Ausbildung, um einen Bestattungsbetrieb zu leiten.
Okay.
Das war für uns allerdings, für den Beruf des Bestatters gibt es tatsächlich, hat es keine Ausbildung gegeben. Mhm. Was wir jetzt gemacht haben, ist die Himmelblau-Akademie. Mhm. Wenn du bei uns anfangen möchtest, gehst du da 3 Monate, sitzt du hier an verschiedenen Stationen, meistens im Innendienst, wenn du im Innendienst anfangst und lernst den Job hier. Da gibt's ein Skriptum, da gibt's verschiedene Prüfungen, die du da absolvieren musst.
Ja.
Das ist schon bezahlt, diese Akademie. Also das ist dann, du kriegst dasselbe Gehalt, wie du dann beim Beginnen bekommst. Aber das war total wichtig, weil das ist unser größtes Asset, sind die Mitarbeiter, die das gut machen, die sich
logisch
da empathisch.
Und ist schwierig zu finden, das Gute, oder ist
es? Es ist schwierig zu finden. Ich meine, wenn einer da sitzt im Interview, du weißt es relativ schnell, ob der das können kann oder nicht. Ja, da geht es jetzt nicht darum, was der vorher gelernt hat.
Da geht es ums Zwischenmenschliche, oder?
Da geht es ums Zwischenmenschliche.
Und da muss ich jetzt gleich einhaken, weil ihr habt es ja jetzt mit Bestattung Himmelblau einen eigenen Podcast, gell?
Ja, okay.
Und der ist, wenn unsere Folge rauskommt, sind auch die ersten Folgen schon online und ich durfte vorab rein.
Wie heißt er?
Er heißt Erzähl mir vom Tod.
War schön.
Und ich muss sagen, weil das sind ja auch Mitarbeiter, da ist auch eine beispielsweise eine Bestatterin von euch. Du, die machen das so gut.
Ja.
Ich finde, das ist wirklich, also gleich einmal, wenn es euch interessiert oder auch wenn es euch nicht interessiert, ich finde, man soll da reinhören, weil es sind so viel, es sind ja was die Infos zu, was brauche ich alles, was sind die Kosten einer Bestattung, es sind einfach wirklich, wie läuft das ab, wenn die Abholung zum Beispiel oder
genau, wir haben versucht,
die ganzen Prozesse,
das gesamte
Spektrum, wir haben vom Innendienst, vom Außendienst haben wir jemanden, wir haben einen eigenen Podcast da zum Thema Vorsorge, wo nochmal alles ganz genau erklärt wird, ist wirklich interessant und man merkt, glaube ich, wenn man das hört, auch wenn man diese Leute nicht kennt, dass die für diesen Job gemacht sind und
das
dass sie es gerne
sagen.
Machen.
Also extrem.
Du hast es nicht schon angehört?
Ja, ich habe schon angehört. Ich habe nicht alle Folgen angehört, aber ich habe 2 Folgen angehört.
Okay.
Aber mit totaler Leidenschaft und ich glaube eben, also das nimmt man denen total ab, dass denen das wirklich wichtig ist.
Und ja, ist cool.
Das finde ich schon super.
Finde gut,
ja, also nein,
das finde ich gut.
Also es ist mit diesen Mitarbeitern, das ist unglaublich und das hat mich am meisten überrascht, ja, nachdem ich ja vorher erzählt, ich war nie irgendwo angestellt, dann Leute zu führen, aber wir haben da Mitarbeiter, die fangen bei uns an mit 18 Jahren und machen da Karriere von, also sie hat gestartet eigentlich als Assistentin, wird gesagt, sie möchte ja nicht mit Hinterbliebenen zu tun haben. Mittlerweile leitet sie den gesamten Innendienst eigentlich. Sie hat die ganze Akademie gemacht.
Sprich für euch. Und für sie.
Sind da, ja, hauptsächlich für sie. Wir haben ein Feld gegeben, wo sie sich entwickeln kann. Mhm. Aber da gibt's ein paar so Geschichten von Leuten, die das einfach gut und gerne machen. Ich wollte das noch kurz erzählen. Die Milli, meine Frau zum Beispiel, die hat mir ja damals, wie ich begonnen habe, da haben ja einige Leute da die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
Ja, verstehe, natürlich. Ja. Ja.
Meine Eltern haben sich gedacht, na, jetzt hat er schon Medizin studiert und jetzt nicht einmal mehr Unternehmensberater und jetzt wird er Bestatter. Mhm. Das haben sie mir aber nicht so gesagt. Die Milli hat mich angerufen, sie ist gegangen, unser erstes Kind beim Kindergarten anmelden. Das musst du in Wien machen,
genau,
da bist du noch,
ja.
bist du noch im Kinderwagen. Und ruft mich an, das war eben genau vor 13 Jahren. Na, und Jakob, was soll ich jetzt sagen beim Kindergarten? Ich meine, ich kann ja deinen Beruf, kann ich ja nicht sagen. Ich habe dann gesagt, du, dann schreib Unternehmer.
Schreib Unternehmerin. Ja.
Wir haben das dann ganze 2 Wochen, glaube ich, im Kindergarten geheim halten können, weil dann der Priester gekommen ist, hallo Herr Kollege, weil wir uns halt gekannt haben vom Friedhof oder weiß nicht wo. Und natürlich hat es jeder interessant gefunden. Es ist eh immer ganz lustig, wie die Leute.
Oder wenn du bist auf irgendeiner Party. Jeder fragt so, Arzt, Anwalt, bla, 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 bla.
Also, das ist es ja. Wenn es ein Party ist, ja, dann hast du 4 Ärzte und 3 Anwälte.
Was sagst du dann? Du sagst einmal.
Wenn du dann sitzt, beim Abendessen, ja. Das sagen wir bei einer Hochzeit zum Beispiel, wo du nicht alle Leute kennst am Tisch, ja. Und da sitzen dann so 8 Leute oder 10 Leute. Und vor allem am Anfang war das so, ja. Da merkst du, so 1-2 Leute rücken so ein bisschen zurück, die wischen sich nochmal die Hände ab, weil sie die Hand vorher geschüttelt haben und sind nervös. So 5-6 merkst du gar nichts an.
Okay.
Und es kommt immer kommt dann die erste Frage, ja. Wie ist das mit Vorüberstattung? Oder die häufigste Frage hast du gesehen, 6 Feet Under.
Ja, gut.
Also, und dann, geht's los und dann rücken die 5, die neutral waren, auch dazu. Und nach mindestens 5 Minuten sind dann die anderen auch noch dabei. Und auf einmal habe ich dann viel zu lange über Bestattung auch geredet, wenn du bei einer Hochzeit bist. Ja. Ja, aber es hat alle
total interessiert.
Aber und das zeigt eben, was für ein Tabuthema ist.
Ja, ich finde das auch riesen. Also ich finde, so wie sie das da macht, wie sie das aufbereitet und wie du das Sterbereport, also das ist ja auch eine Riesenchance, aus diesem Thema, ihr macht es ja ganz anders. Also, ich bin ja selber Unternehmer und ich erkenne das immer, wenn du dann sagst, okay, du machst es einer Sache, die vielleicht im ersten Blick unattraktiv, schwierig, negativ ist.
Ja.
Du drehst das um 180 Grad. Es ist eine komplett eine andere Dynamik und eine andere Sache. Es fühlt sich ja auch so an. Ihr macht es ja ganz anders.
Ja, komplett.
Das ist eben die allererste Frage, die du gestellt hast, die wir noch gar nicht beantwortet.
Genau, warum Himmelblau?
Warum Himmelblau? Mhm. Und das ist es. Du hast ja das Schlimmste schon hinter dir. Wenn du zu uns kommst, ist der
im Endeffekt
schon gestorben, ja. Ja, wenn du nicht vorgesorgt hast. Und es geht ja schon wieder bergauf. Ja. Da ist der Himmel da irgendwie ein guter Orientierungspunkt, dass du da raufschaust und der ist halt idealerweise blau. Und wir sind wirklich da, um zu unterstützen. Ja. Die Leute sind nervös, wenn sie hereinkommen, die ersten 3 Minuten, weil die wissen nicht, was kommt jetzt.
Ja.
Die haben irgendwelche Sonderwünsche oder glauben, es sind Sonderwünsche und das ist eh jetzt ganz normal. Und du kannst natürlich haben wir alles schon gehört und kannst es eh ihnen leicht erfüllen. Und dann sind die nach 3 Minuten, sind die hier so erleichtert, ja, und merken, dass sie da einen kompetenten Partner an der Hand haben oder der sie
der führt, begleitet, ja, sie
und
da jetzt
begleitet und dann diese Sonderwünsche möglich macht. Und das ist eine irrsinnig angenehme Situation.
Aber es ist total lustig, was du jetzt sagst, weil wo wir uns im Urlaub kennengelernt haben.
Ja, da war das ja genauso. Kannst du dich nicht erinnern? Da war dann Prosecco dran.
Na, genau.
Aber
wir sind dann später aufs Hotelzimmer und dann habe ich dann zu Lukas gesagt, irgendwie ist das jetzt so angenehm, weil der Jakob war mir so sympathisch und das Thema, also ich lass mich jetzt nur noch von Himmelblau bestatten oder alle
anderen. Ja, ich kann mich erinnern.
Also das ist so eine, ich finde ja, weißt du, ich bin ja auch jemand, ich liebe es, mit Firmen, Brands, Marken, egal wie man es nennt, wenn ich weiß, die haben dieselben Werte. Das gibt mir ein extrem gutes Gefühl, weil das ist jetzt eben zu meiner schlechten Erfahrung, die ich damals bei meinem Papa gehabt habe, wo ich einfach in der Situation, das war halt so, da habe ich keine Entscheidung gehabt. Und ich finde, das gibt ein sehr gutes Gefühl, wenn man weiß, das Thema ist abgehakt und du kannst dich damit identifizieren.
Ich glaube,
mit den Menschen dahinter und.
Ich glaube, du hättest sogar ein besseres Gefühl gehabt, wenn du mit dem Bestatter da vorher geredet hättest, ja, und das mit dem ausmachst, ja, weil du einfach dich dann auch noch andere Sachen fragen draußen, weil du immer für dich die Option hast, dass du rausgehst. Ja?
Ja.
Und deswegen ist inhaltliche Vorsorge, kostet genau gar nichts.
Also du kommst sich nur damit zu beschäftigen, das kostet es.
Ja, und sonst nichts. Ja, und dass wir uns zwei Stunden mit dir hinsetzen und das besprechen.
Es gibt aber schon die Möglichkeit, weil ich meine, du machst für alles eine Vorsorge. Du machst, ich zahle auch private Krankenversicherung.
Sag ich Koloskopie.
Nein, aber du kannst schon, du kannst bei eurer Vorsorge, könntest du theoretisch sagen, ich sage jetzt irgendwas, ich zahle 4.000 Euro.
Das gibt es auch. Das
ist eben der Punkt. Ja, du hast diese Mappe ausgefüllt, du kommst zu uns ins Büro, wir besprechen das alles durch. Wir sagen dir zu allem, ist das möglich oder nicht oder was können wir hier machen? Und du bekommst auf jeden Fall einen Kostenvoranschlag, wo steht, was würde dieses Begräbnis heute kosten?
Mhm. Okay.
Nicht eine Hausnummer.
Ja.
Und dann kannst du den Schritt weitergehen, wenn du das willst, dass du sagst, ich mache jetzt auch eine finanzielle Vorsorge. Sehr viele haben das schon gemacht, weil sie mit dem Wiener Verein schon was haben. Mhm. Das ist eine Sterbeversicherung, die ist, wo du monatlich einzahlst. Das haben vor allem ältere Leute. Mhm. Da hast du aber gar nicht das Thema inhaltliche Vorsorge abgeklärt.
Ja, das ist nur das Finanzielle.
Das Finanzielle einmal. Also auch da kann man es zusätzlich machen. Und dann gibt's einfach zusätzlich die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, jetzt sind das sind so viel 1.000 Euro, die das kosten wird, heute oder würde heute, welche Optionen gibt's, dass man das anspart? Ja? Haben Sie das selber auf einem Sparbuch? Das ist vielleicht eine schlechte Idee, weil das geht in den Nachlass. Haben die Kinder diese Summe sowieso immer parat? Dann ist das auch
kein
Problem. Dann gibt's bei uns, gibt's auch verschiedene ein Depot. Ja. Jetzt machen wir sogar ein Treuhandkonto, wo du das machen kannst, weil die Leute einfach dann noch mehr Sicherheit haben. Aber es ist einfach einmal das Besprechen zu sagen. Und dann gibt's Leute, die wollen das einzahlen bei uns und sagen, Herr Hohmann, machen Sie das bitte so, weil wenn ich meinen Kindern 8.000 Euro gebe, dann fliegen die nach Mallorca.
Ja, wirklich, echt?
Ja, da gibt's alles. Ja.
Also das ist was sind so die, kannst du keinen Namen nennen, ist ja logisch, wir nennen nie Namen im Podcast, immer nur Vornamen, buchstabierte Vornamen, aber hast irgendwie so Orge oder was, aus der Erinnerung gibt's irgendwas?
Naja, oder emotionalste.
Das Emotionalste, also emotional wird's immer dann, und das finde ich auch das Schöne an dem Beruf, ja, wir sind ja hier ein Dienstleister, wir unterstützen die Leute, aber je mehr die Familie dann doch selber macht und persönlich einbringt, das sind immer die emotionalsten Dinge. Ja. Wenn du selber eine Rede halten kannst, das kann fast keiner. Ja. Oder wenn du dann sagst, da gibt's Familien, die machen selber das Sarggesteck, ja, dass sie eine Decke mit Blumen irgendwie schmücken oder so. Das ist einfach sehr schön, wenn ein Kind hat ein Instrument gespielt und hat gesagt, Papi, das wollte ich zum 50. Geburtstag vorspielen, dann hast du leider nicht mehr erlebt und dann spielt er das Saxophon. Dann krieg ich jetzt wieder die Gänsehaut, wenn ich das habe. Ja. Oder was immer häufiger vorkommt, ja, auch mit dieser Vorsorge, dass die Leute dann uns einen Brief geben und sagen, das soll vorgelesen werden. Ein Video.
Aber es ist toll halt. Ein Video. Eigentlich total logisch, gell?
Es ist so zeitgemäß eigentlich. Man muss total aufpassen, was man macht, weil du willst ja nicht, dass das dann eine Abrechnung wird oder so. Also du redest da schon mit den Leuten und ich nehme da auch nicht alles.
Nee, du könntest das Blanko nehmen und gesagt, ich drücke auf Play, ich schaue mir das nicht an.
Ja,
ich bin nicht dafür, für den Inhalt bin ich nicht verantwortlich.
Ja, aber schon.
Da kommt so ein Einspann, was der Himmelblau haftet nicht für das, was jetzt kommt.
Mir wurde das übergeben. Folgebegräbnis, Volk. Nein, also es ist, aber das ist natürlich emotional. Ja,
das machen Leute.
Naja.
Das ist eigentlich
eine super Idee. Das hat mich jetzt ein bisschen getriggert, das ist eine gute Idee vielleicht.
Das finde ich auch eine gute Idee, das würde ich glaube ich auch machen.
Aber ich würde es wahrscheinlich oft auch wieder aufnehmen. Ich bin mir nicht sicher, was sie sagen wird.
Aber die Frage ist, sind das alles ältere Menschen oder machen das auch Jüngere schon? Das wäre ja interessant, von einem jüngeren Ich.
Jetzt das Letzte war eine 94-Jährige, die das gemacht hat. Ja. Die hat mich gebeten, die habe ich privat auch gekannt und kenne den Sohn ganz gut und er lebt in Amerika und hat mich gebeten, dass ich zu ihr komme und ein Video mit ihr aufnehme. Ja. Das ist sehr nett und das ist oft sind diese Sachen, ja, das ist noch zur Vorsorge. Ich habe aus der Schule von den Kindern habe ich da einen Bekannten und der hat zu mir dann gesagt, Jakob, ich mache das jetzt mit euch. Meine Eltern wollen zu dir zur Vorsorge. Die sind zu zweit gekommen und haben dort alles besprochen. Er war gar nicht dabei. 3 Jahre später ist der Vater gestorben. Die Mutter ist mittlerweile dement geworden. Mhm. Der Sohn hat mir gesagt, Jakob, ich habe keine Zeit, ich bin jetzt da, ich habe einen wichtigen Termin, wie machen wir das? Mhm. Und ich habe gesagt, du, ich fahre ins Büro, ich schaue mir das an. Und ich habe gesagt, du, ich habe alles hier stehen. Ich habe alles hier stehen, ich kann dieses Begräbnis, du musst mir nur sagen, wann du kannst. Ja. Ich weiß, welcher Priester, ja. Ich weiß alles. Na, der war dankbar, ja. Also der war riesig dankbar.
Ja, sicher. Und sicher.
Also das ist...
Das glaube ich, ja.
Das ist auch nichts für jeden. Und das ist für viele Leute, ist es sicher auch eine Art der Trauerbewältigung, ins Machen zu kommen.
Ja,
und
ja. Da Stress, ja. Und das müssen wir jetzt machen. Und,
du musst halt schauen, dass du, oder das ist unser großes Ziel, dass wir da nicht Pakete haben und ich stülpe das über dich drüber, wie das heute, wie ich finde, dass das gut ist. Sondern das, was der Kunde halt braucht in dem Moment.
Wolltest du was sagen? Ja. Ich hätte 2, 3 persönliche Fragen.
Ja, ja, persönlich. Gehen wir jetzt noch, ja, okay.
Sag du.
Bitte fang an.
Du bist so sehr, ich beschäftige mich so Physik und solche Sachen, ja. Bist du das ja, Leben nach dem Tod jetzt vereinfacht gesagt und solche Sachen? Oder bist du
ob
das
ja? Ob du gläubig bist.
Oder muss ja nicht gläubig sein. Also gläubig ist vielleicht schon eine Stufe zu weit, aber glaubst du das?
Es sind 2 Sachen. Gläubig bin ich auf jeden Fall.
Ja.
Ich glaube an ein Leben nach dem Tod.
Okay.
Und was ich überhaupt nicht geglaubt habe, sind irgendwelche übernatürlichen Kräfte, die das gibt. Aber es gibt dann schon Geschichten, die ich mir nicht erklären kann, die dann passieren nach einem Sterbefall. Und also
irgendwas gibt's.
Ja, also ich glaube, es mehr als vorher auf jeden Fall. Ja. Und das ist, zum Teil erzählen das Kunden, zum Teil sehe ich das und bin dabei. Ja. Also bei einem Kunden war einmal, der hat mir gesagt, der Vater möchte keine Kerzen haben in der Halle. Und ich habe ihm gesagt, nee, das ist aber schöner mit Kerzen, das ist stockdunkel. Ja. Und dann habe ich gesagt, na, zünden Sie an. Ja. Und ich habe die 3-mal angezündet und 3-mal das sind sie alle wieder ausgegangen. Mhm. Das sind so Sachen, da denke ich mir, wahrscheinlich war ein Luftzug. Ja, ja, aber es hat halt da irgendwie...
Okay.
Ja, man sagt ja immer, Tiere spüren das.
Wirklich?
Wo der Papa gestorben ist, ist der Hund...
Ja, weil die kennen ja so, was die bei Migränepatienten, die können eine Aura erfassen und da gibt es ja, irgendwelche Chemokine, die vielleicht...
Also das glaube ich, da gibt es ja oft dann diese Geschichten von den Jagdhunden oder so, die dann...
Das glaube ich schon, natürlich, weil die haben einfach ganz ein anderes ausgeprägtes olfaktorisches Sensorium und deswegen, also da gibt es glaube ich eine Grundlage dafür, eine physiologische.
Okay, kann
sag
ich
du,
jetzt...
Er, sag
okay,
du, ja.
Hat sich durch den Job dein Blick aufs Leben verändert? Also wirklich auf dein Leben und auf deinen Alltag?
Also, ich meine, ich mache den Job ja jetzt schon 14 Jahre fast. Da ist sehr viel passiert. Ich meine, ich bin ja auch, das ist noch ein großer Anteil, ist Vater geworden, 4 Kinder. Ja. Da ändert sich schon einiges. Ja. Das Positive, was ich mitnehme aus dem Beruf ist, dass diese Katastrophen, die man sonst aus der Zeitung liest, ja, das ist jetzt ein Unfall, wo jemand verunglückt ist, jung oder so. Mhm. Natürlich passiert das, aber das passiert im Verhältnis viel seltener, als man das wahrnimmt, wenn man nicht in einer Bestattung arbeitet. Ja.
Okay.
Also es ist diese Quote, die zu kennen,
beruhigt ein bisschen.
Beruhigt mich schon.
Okay.
Ja.
Okay, das beruhigt mich jetzt auch das Jahr. Nein, weil natürlich, du hast eine Negativselektion zu Ausreißern und durch
Unfällen
und jeder von uns, ich glaube immer, es ist morgen aus und...
Ja, und diese Fälle sind natürlich furchtbar.
Die ist ja furchtbar,
die gibt's ja natürlich. Das ist das Schwierigste und auch für die Mitarbeiter schwierig und für alle, aber zum Glück viel seltener, als man glaubt.
Also, weil du vorher gesagt hast, dass ein Angehöriger beim Begräbnis eine Rede hält, dass das ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist oder sehr emotional schwierig für viele Menschen.
Ja.
Ja. Ja. Das erinnert mich, ich habe da immer wieder dran gedacht, an die Rede vom Bruder bei der Lady Diana.
Hat da der Bruder
Und da hat der Bruder.
Wirklich?
Der schaut immer auf YouTube an. Ich kann es verlinken in die Show Notes. Ich weiß nicht, ob sie
nein, gesagt. Nicht.
Der, und dann gedacht, okay, der ist da in Westminster Abbey.
Ja.
Das sind ein paar 100 Millionen Menschen. Und der hat
eine Rede gehalten?
Ja, aber wie? Und ich habe mir noch immer gedacht, wie hat der das, die ist zutiefst emotional und ehrlich.
Weil wirklich aus dem Leben gerissen. Mhm.
Also, ich verlinke das in die Show Notes.
Nein, das ist unglaublich stark und das können wirklich wenige. Ich meine, dir traue ich es zu, Lukas.
Solange es bei der Isabelle ist, ist es wohl.
Aber was wir dann immer sagen, ja, und sagen, wenn Sie sowas machen wollen, entweder holen Sie jemanden aus dem Familienkreis oder Freundeskreis, schreiben Sie die Rede auf, der dann einspringen kann, weil es kann dich überkommen dann. Ja. Oder es überkommt dann viele auch. Oder wir sagen, es kommt unser Trauerredner trotzdem, der eigentlich nicht redet, aber als Backup das übernehmen kann. Ja. Weil es ist nichts blöder, als wenn man dann dort steht und schluckt. Und
das ist aber auch total okay, wenn man es nicht schafft.
Es ist total okay. Und das ist, wie gesagt, das ist emotional und das ist voll in Ordnung. Ja. Aber wenn man es probieren möchte oder wenn man denkt, man könnte es machen, dann würde ich die Leute durchaus
ermutigen. Ich habe nur eine Frage. Es kann ja sein zum Beispiel, dass Leute sagen, na, aber ich bin nicht religiös und ich bin nicht gläubig, ich brauche das alles nicht. Mhm. Ich glaube aber, dass eine Abschiedsfeier, egal in welcher Form, enorm wichtig ist. Warum glaubst du auch, dass das wichtig ist für die Angehörigen?
Es ist einfach der Matthias sagt das sehr schön in unserem Podcast, es ist dieses Verabschieden und es ist einfach auch ein Begreifen von der Situation, dass du dann noch einmal den Verstorbenen im Sarg oder wenn du auch willst, noch einmal aufmachst. Es geht um ein Begreifen dieser Situation und dass du damit abschließt. Ja. Aber ich möchte keinen überreden, der kein Begräbnis machen möchte, das zu machen. Ja. Also das ist überhaupt nicht die, dann machen wir eine Abholung und eine Kremation.
Ja, aber du glaubst schon ich glaube auch.
Es ist halt individuell. Es gibt wahrscheinlich.
Nein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du mit etwas dann leichter unter
Anführungszeichen. Wir sind soziokulturelle Wesen. Unsere Lebensabschnitte sind geprägt durch irgendwie Ereignisse und gemeinsames Erleben. Nennen wir es mal so, in guten und in schlechten.
Also die meisten wollen eine Verabschiedung. Ja. Gibt es die Diskussion gar nicht. Oft gibt es den Priester, den sie nicht wollen, oder den Trauerredner, den sie nicht wollen. Da gibt es einfach ein paar Sachen, die sie...
Darf ich dir jetzt noch eine vielleicht polarisierende Frage stellen? Aber es wird
das
mir
war aber dann die letzte.
Schauen wir mal. Das war die letzte. Ja. Nein, aber ich würde es ja so sehen, ich würde die Kinder immer mitnehmen zu einem Begräbnis.
Ja.
Aber es gibt da ja ganz viele, Kinder soll man nicht zu einem Begräbnis mitnehmen.
Wirklich? Wer sagt das?
Na, lese ich immer wieder. Dass man das Kinder nicht...
Also worum es da geht, warum du die Kinder nicht mitnehmen solltest oder manche das nicht machen wollen, ist in einem gewissen Alter ist... dass es für die eine total schwere Situation ist, wenn die Eltern dann auf einmal weinen. Wenn die dann auf einmal so das passiert dann bitterlich. In der Regel passiert das dann und das Kind fühlt sich da relativ machtlos.
Ja, okay.
Das ist ein super Punkt, ja.
Das ist nur bis zu einem gewissen Alter. Meine Großmutter ist diesen Sommer verstorben und ich habe jetzt auch alle Kinder mitgenommen, bis der Jüngste ist 6. Für die war es natürlich spannend, einmal am Arbeitsplatz zu gehen vom Papi und wie das ausschaut und mit dem Auto mitzufahren. Aber ich merke es auch bei meinen Kindern, wie unterschiedlich die das aufnehmen und verarbeiten. Ja, also das ist auch, hängt gar nicht mit dem Alter zusammen, sondern Charakter.
Stimmt.
Und ich glaube, dass du das als Vater oder Mutter, dass du das am besten einschätzen kannst. Ich würde mich da nicht von anderen beeinflussen lassen.
Wie es sich für dich anfühlt, so wie es sich auch richtig
anfühlt. Und dann gibt es, wie gesagt, eben diese Begründungen, die du sagen kannst, warum das schwierig sein kann oder nicht. Aber prinzipiell spricht nichts dafür. Was ich höre, ist manchmal, es gibt diese Feuerverabschiedung, also dass du dich beim Sarg verabschiedest, der dann abgesenkt wird so. Und da haben oft Kinder nehmen dann wahr und Erwachsene auch, dass da Flammen rauskommen, wenn der Sarg abgesenkt wird. Das stimmt aber gar nicht. Ja. Ich habe diesen Gedanken auch gehabt und ich habe mir das auch eingebildet.
Das habe ich jetzt aber gedacht.
Ja, es ist aber nicht so. Ja. Aber das ist so ein emotionaler Moment für dich, ja, und der ändert sich auch dann im Gedanken gut nachher, ja, dass du diese Sachen dann auch einbildest, dass du ganz sicher bist, dass du das so gesehen hast. Ist technisch unmöglich, dass da eine Flamme rauskommt. Das ist ein Keller, wo nichts Brennbares ist. Ja. Aber, und das muss man auch bedenken bei Kindern oft, also das ist, die ändert sich auch noch.
Super Punkte waren das jetzt.
Ja, ist cool.
Vielleicht hilft das jetzt jemandem.
Ja, wir müssen das jetzt echt machen.
Ja, wir besprechen das jetzt.
Ja, hast du noch eine Zeit?
Ich hab Zeit.
Aber sind wir fertig? Oder?
Ja, wir
haben jetzt mit diesem Podcast an, ich würde das mal gratulieren, dass ihr das macht. Ja, das finde ich super.
Ja.
Also das ist mal, dass wir nicht da die Einzigen sind, dass es andere Leute gibt, die Podcasts machen, das finde ich gut.
Ja, ich war da nicht dabei bei unserem Podcast. Es kommen neue Folgen, da werde ich dann auch interviewt.
Aber gratuliere, also wir werden den euren aktuellen den Podcast verlinken. Ich glaube, es gibt 5 oder 6
Sechs Folgen
schon. Und den verlinken wir euch. Wir werden euch auch die Vorsorge die Infos zur Vorsorge. Also das,
ja, vielleicht kann man diesen Folder online stellen. Ja.
Der Folder, da wäre vielleicht ein Link.
Weil PDF-Link. Oder Link zum Folder, ja.
Genau. Und wir werden
uns. Ich finde das super, also das, danke, dass ihr das. Ich bin ja da jetzt ein bisschen, du hast es ja wirklich super organisiert. Ich finde das super, dass wir das jetzt, also danke dir für deine Zeit, Jakob.
Sehr gerne.
Also das, nicht, dass man nur immer bei irgendeiner Party oder beim Abendessen drüber spricht, sondern dass wir da jetzt auch in dem Rahmen, ich finde das echt cool. Also wenn du mich gefragt hast, als wir den Podcast gestartet hatten, dass wir vor 2 Jahren bei dir in der Bestattung in der Billrothstraße sitzen und über den Tod sprechen, hätte ich mir selbst nicht geglaubt. Und ich finde das aber super. Und
wenn man so viel dazu lernt.
Ja, weil bei jedem, du lernst so viel dazu. Ja. Das ist ja diese Weiterentwicklung, das ist echt cool. Das ist ein Thema, was
ja, super. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen. Vorsorge. Du kannst natürlich nicht nur für dich selber vorsorgen, sondern auch, wie du es vorher gesagt hast, ja, wenn du es absehbar hast, ja, und sagst, es wird passieren bei meiner Oma, bei meinem Vater, bei wem auch immer. Auch dann macht es Sinn, vorher das Gespräch zu suchen, anzurufen. Mhm. Es wird die Telefonnummer nämlich auch stehen in den Shownotes, glaube ich.
Ja.
Die Leute sollen anrufen und fragen. Es ist wirklich nicht so schlimm, wie man denkt. Es ist hier relativ schön. Man bekommt einen Kaffee.
Es ist total gemütlich.
Man kann sich einmal
Es gibt da sogar, kurze Frage, wenn ich das jetzt da neben mir sehe, es gibt da einen Schmuck. Was ist? Ist da in dem Schmuck dann ein bisschen Asche?
Da, hier siehst du Edelsteine. Die werden tatsächlich aus der Asche gepresst.
Echt?
Okay,
wow.
Ja,
sieht aber toll aus, in alle Farben.
In allen Farben, ja. Also das ist in Österreich tatsächlich, in der Schweiz haben wir auch, da werden tatsächlich Diamanten gemacht.
Was, da kannst du einen Ring machen oder was machst du?
Ja, kannst alles.
Also aber noch tot. Also ich meine,
kannst alles machen. Also ich habe mal ein Begräbnis organisiert mit einem Feuerwehrtaucher. Da ist der Vater gestorben und da haben wir Urnenbeisetzung und so, aber alles fertig geplant. Und der hat genauso wie du am Schluss gefragt, was sind das für Edelsteine? Und ich sag so zum Spaß, na, kannst du aus dem Vater auch ein Flinserl machen? Und du, der hat das ganze Begräbnis abgesagt und hat seinem Vater ein Flinserl gemacht. Ich schwör's dir. Der läuft jetzt damit herum.
Eine schöne Geschichte.
Aber da ist die ganze Asche drin und die passt da ja gar nicht rein.
Nein, die Asche ist trotzdem beigesetzt. Du brauchst eine Handvoll, Handvoll Asche.
Ja. Der hat jetzt ein Flinserl.
Okay, also jetzt Flinserl. War's.
War das sein Papa?
Nicht Attersee.
Oder?
War sein Papa, ja.
Nicht Attersee, nicht Feuer, sondern Flinserl. Ja, das wird's.
Du musst halt jetzt noch stechen, gell?
Es ist noch nicht im Trend, würde ich sagen.
Okay, na, aber du kannst es, jetzt musst du
umhängen.
Du
kannst umhängen. Aber dann gibt's Sachen natürlich auch, die du machen kannst ohne Feuerbestattung, da diese Kettel sind, da sind die Fingerabdrücke von Verstorbenen, sind da eingeprägt.
Ja.
Das war
also da gibt's alle möglichen Erinnerungs.
Also da muss
man schon was
getan. Also da muss man schon sagen, da hat sich echt was getan.
Ja.
Oder? Gibt's eigentlich jetzt noch klassische Pate?
Ja. Klassische Party gibt's, die nimmt viel Zeit in Anspruch. Also da sitzen wir auch, die machen wir hier gemeinsam mit den Kunden. Und das ist total individuell. Und wenn du sagst klassisch
gibt's nicht.
Für mich ist klassisch.
Weil du meinst die Form, oder? Die kleine mit dem Foto.
Ja, so immer die Dürer.
Die betende, die Tür.
Ja,
Hände.
Ja,
das haben wir auch da. Es stellt sich jeder was anderes vor unter der klassischen Pate. Aber wir haben sie alle da und wir erstellen sie und machen sie fertig.
Aber man kann auch eine coole Pate machen, das will ich jetzt damit sagen.
Man kann auch eine coole Pate machen.
Ist sehr subjektiv. Die Dürer, für die heute.
Die wenigsten wollen dann eine coole Pate. Also das Coolste ist dann, wenn du die Farbe änderst oder der Schrift oder so.
Ich glaube auch, wenn es dann so ist, dann denkst du halt auch vielleicht, denkst ein bisschen anders als
wenn ich
coole Pate. Ja.
Ja.
Also wenn du jetzt 94 bist, denkst du vielleicht, das hast eine andere Definition von cool.
Ja,
oder halt deine.
Stimmt,
du bist ja dann 60. Du hast da ein bisschen.
Ja, stimmt. Hat man wieder
Wertesystem und ändert sich auch geändert, im Alter. Ja. Naja, gut, super.
Du, es war super, Jakob. Ja. Also vielen Dank.
Danke für deine Zeit.
Danke
für den Einblick in euer tolles Unternehmen. Und dass du Gast bei uns beim Podcast warst. Und wir werden alles in den Shownotes verlinken. Und bin sicher, wir werden nochmal irgendwann mit dir sprechen, weil mir sind jetzt gerade auch noch ein paar Sachen eingefallen. Das hat jetzt einiges getriggert. Ja. Werden wir sicher nochmal.
Wenn ich es verarbeitet habe, setzen wir uns wieder zusammen.
Also, okay. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, meine Lieben. Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.